ARD.
Am Ende ist die Nutzung selber überhaupt keine Problemvariable, sondern die Frage ist, was sehe ich dort und was macht das mit mir? Und das müsste man erforschen, um zu sagen, ja, wenn du, ich bleibe jetzt mal bei dem plumpen Beispiel, irgendwelche Fitness-Influencer die ganze Zeit anguckst, die irgendwelche Waschbrettbäuche haben und du selber hast das nicht und siehst das quasi konstant und weil du dir das immer mehr anguckst, siehst du davon immer mehr, bekommst du quasi ein Problem mit deinem eigenen Körperbild. Das ist ja nicht unrealistisch, sich das vorzustellen. Aber das müsste ich mir quasi in Studien wirklich angucken, ob diese wiederholte Zuwendung zu den Inhalten das algorithmisch wirklich so befeuert, wie wir uns immer denken, dass es das befeuert und gleichzeitig dann zu negativen Auswirkungen sozusagen führt. Und warum gibt es das so wenig? Weil wir an diese Daten, was die Leute sehen, quasi ganz selten rankommen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Willkommen zu unserem Wissenschaftsgespräch im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Es ist politisch umstritten, wird aber immer wieder gefordert. Eine Altersgrenze für soziale Medien. Sollte es zum Beispiel eine Mindestaltersgrenze von 13 Jahren für Instagram, Snapchat, TikTok und Co. geben oder nicht? Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Eine aktuelle Studie des Weizenbaum-Instituts ordnet diese Debatte empirisch ein und guckt, was wissen wir über die Effekte sozialer Medien, was wissen wir nicht und wodurch entstehen Risiken. Die Studie plädiert dafür, evidenzbasiert zu regulieren. Was das heißt und was in der Studie genau drinsteht, das bespreche ich jetzt mit Dr. Jakob Ohme. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe Digital News Dynamics am Weizenbaum-Institut in Berlin und einer der Autoren der Studie. Hallo, Herr Ohme.
Schönen guten Tag.
Herr Ohme, die Debatte über die Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche, insbesondere die Verbotsdebatte, wird ja oft sehr emotional geführt. Das fällt in Gesprächen auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis auf. Jeder hat da irgendwas beobachtet, vielleicht auch irgendwas selbst erlebt, bei Kindern, bei Enkelkindern. Und dann wird es schnell meinungsstark. Was genau war der Ausgangspunkt Ihrer Studie?
Der Ausgangspunkt unserer Studie war nicht unbedingt der emotionale Diskurs, den es darum gibt und den ich auch erlebe. Und auch unter WissenschaftlerInnen ist das tatsächlich so, dass man Leute hört, denen quasi die eigenen Erfahrungen mit den eigenen Kindern wichtiger sind als vielleicht das, was insgesamt klar ist. Aber unser Ausgangspunkt war, glaube ich, vor allen Dingen, dass wir das Gefühl hatten, dass die Sozialwissenschaften und in meinem Fall auch die Kommunikationswissenschaft, die sich quasi sehr stark mit Medieneffekten schon lange beschäftigt, relativ wenig Gehör gefunden hat in den bisherigen Publikationen, die es dazu gab. Es gab das Papier von der Leopoldina von der Nationalen Akademie der Wissenschaft, wo wir das Gefühl hatten, da wurde jetzt sehr viel, sagen wir mal, aus dem Bereich Psychologie und Medizin herangezogen, die sicherlich einige Kompetenz in dem Bereich hatten, aber für diese Art von Plattformeffektstudien, für die wir uns größtenteils zuständig fühlen, weil sie sonst auch wenige Leute machen, hatten wir das Gefühl, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen im Sinne von, wie kommt denn die Evidenz, wie kommen denn die Beweise, wenn man es jetzt mal in einem einfachen Wort sagen möchte, eigentlich zustande und was können bestimmte Studien und auch bestimmte Studiendesigns, also wie Studien geplant und gemacht werden, eigentlich aussagen und nicht aussagen.
Sie sagen, es gibt viel Forschung dazu. Die haben Sie sich angeguckt. Was wissen wir denn über die Wirkungen sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche?
Das ist natürlich trotzdem ein weites Feld, insofern schwierig zusammenzufassen. Aber ich glaube, was wir sagen können, ist, wir wissen erstens, und das ist wichtig im Blick zu behalten, dass die negativen Folgen viel häufiger erforscht werden als die positiven Folgen. Das bedeutet, alles, was ich jetzt sage, basiert vor allen Dingen darauf, dass man sich viel mehr angeguckt hat, schlafen die Leute deswegen schlecht? Im Gegensatz zu, hilft es, Freunde zu finden oder hilft es vielleicht Leuten, die es schwer haben, im realen Leben Freunde zu finden, vielleicht Online-Anschluss zu finden. Das wird sich also viel weniger angeguckt, diese positiven Aussagen. Von den Studien, die wir haben und von denen wir sagen, dass sie oft methodisch nicht unbedingt ideal geeignet sind, Effekte, also tatsächlich Wirkungszusammenhänge im Sinne von, wenn ich mehr Social Media nutze, dann passiert XYZ. Aber die Studien, die es gibt, sind quasi im Deutschen sagt man, oder wir sagen, inconclusive sozusagen. Also es gibt wenig eindeutige Beweise. Es geht quasi oft so, dass wir gar keine Effekte finden, also weder positive noch negative. Dann gibt es die Fälle, wo, wenn man sich das personenspezifisch anguckt, dass bestimmte Gruppen profitieren, also dass es positive Effekte gibt, dass bestimmte Gruppen eher negative Auswirkungen aufweisen, im Sinne von, dass sie schlechten Schlaf haben, Stress haben, teilweise ausgegrenzt sein und für einen großen Teil es aber auch überhaupt keine Effekte gibt. Also wir sagen in dem Papier so ungefähr 15% negative Effekte, 15% positive Effekte und 70% für die Leute macht es keinen Unterschied für bestimmte Dinge, ob sie das nutzen oder nicht. Und wenn wir uns die Effekte angucken, die wir finden, sind sie auf jeden Fall auch sehr, sehr klein. Da kann ich jetzt nun nicht besser, ohne in die Statistik einzusteigen, sagen, was klein bedeutet. Aber im Vergleich zu anderen Dingen, die Effekte haben können, in welchem Elternhaus man aufwächst und so weiter und so fort, welche Schulbildung man hat, sind das auf jeden Fall auch, ich würde mal sagen, vernachlässigbare Effekte. Ich will aber nicht sagen, dass sie nicht da sind, weil man natürlich auch sagen muss, selbst kleine Effekte können im Einzelnen große Wirkung haben und die können eben auch negativ sein.
Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, das hört sich so an, es ist sehr heterogen und gleichzeitig sind aber viele Wirkungszusammenhänge, wenn ich sie richtig verstanden habe, noch nicht ganz klar.
Genau, also heterogen im Sinne von kontextabhängig, personenabhängig und jedes Elternteil wird das natürlich auch bestätigen. Die einen sagen, auch in meinem Freundeskreis, meine Kinder kommen damit super klar, wir haben da gute Regeln gefunden. Andere sagen, ich bin total überfordert. Und so muss man sich das quasi vorstellen, diese Gruppen, die ich gerade gesagt habe, 15%, 70%, 15%. So wird das sein. Für manche ist es problematisch, aber das hat meistens dann nicht nur was mit Social Media zu tun, sondern natürlich auch mit dem Umfeld im Sinne von, welches Training habe ich bekommen, was machen meine Eltern, wie sieht es in der Schule aus, wo diese Effekte sozusagen sehr unterschiedlich sind.
Wenn Sie aber sagen, dass es viele Studien keine starken und eindeutigen negativen Effekte sozialer Medien finden, dann ist aber die wissenschaftliche Evidenz jedoch eindeutig eine andere als die öffentliche Wahrnehmung, oder?
Das kann man, glaube ich, getrost so sagen. Das ist aber natürlich zu vielen Themen so, dass es ja Anliegen sozusagen gibt und, wie soll man sagen, Beobachtungen, die die Leute im Alltag machen und dann natürlich darauf schließen, dass das jetzt gesellschaftlich das größte Problem sozusagen ist. Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht plausibel ist, beziehungsweise nicht auch möglich, dass es negativere Effekte gibt, die wir bloß in den Studien, die vorliegen, so nicht messen können. Zum Beispiel, um mal in die Langzeitfolgen einzusteigen. Wenn ich mir wirklich angucken möchte, ob Jugendliche negative Effekte, ich nehme jetzt mal Stress als Beispiel, ob Social Media Stress oder ein Körperbild hat, was nicht positiv ist oder nicht hilfreich, weil die Leute dann unter Druck geraten und so, dann muss ich mir am Ende eine Langzeitnutzung angucken und gleichzeitig auch angucken, wie verändert sich denn das Körperbild, was die haben oder das Stresslevel, was sie haben, über einen längeren Zeitraum. Und diese Studien, die wirklich die gleiche Gruppe über längeren Zeitraum, mein ideales Design ist, wir fangen im Jahr, also Alter 10 an und machen das 10 Jahre lang und gucken dann, wo sie 20 rausgekommen sind und messen aber auch die Social-Media-Nutzung über 10 Jahre. Dann komme ich zu Punkten, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich wirklich Unterschiede feststellen und auch sagen, wann welche Art von Inhalten vielleicht problematisch ist. Aber die Studien gibt es so nicht.
Worüber sich aber die meisten, glaube ich, einig sind, ist, dass es bestimmte Risiken im Umgang mit sozialen Medien gibt. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten realen Risiken für Kinder und Jugendliche?
Also ich glaube, Risiken entstehen vor allen Dingen meistens dadurch, dass Dinge zu viel oder falsch genutzt werden. Das ist ja bei vielen Dingen im Leben so. Das gilt jetzt nicht nur für Social Media. Ich glaube, ein Problem ist, wenn es quasi eine, wie soll man sagen, unbeobachtete Nutzung in einem jungen Alter gibt, weil die algorithmische Verstärkung, die auf Social Media passiert, Leute nicht in Filterblasen, das sage ich gerne immer wieder, da gibt es noch weniger Evidenz sozusagen, dass irgendwelche Filterblasen entstehen, aber natürlich in bestimmte Richtungen beeinflussen können, dadurch, dass sie dann immer mehr Inhalte sehen. Und ein, sagen wir mal, noch junges Gehirn hat meistens nicht die Kompetenz zu sagen, so, jetzt ist gut, das habe ich jetzt genug gesehen, das gucke ich mir jetzt vielleicht auch mal nicht mehr an oder das tut mir nicht gut. Das heißt, diese Art von Selbstregulierung, die vielleicht Erwachsene zu einem größeren Teil haben, ich will auch nicht sagen, dass es keine negativen Folgen für Erwachsene möglich wären, ich glaube, das sehen wir alle an uns auch, aber die sind bei Kindern und Jugendlichen natürlich schwieriger. Und die Designs der Plattform sind eben so gemacht, dass sie Nutzung so lange wie möglich halten oder Nutzer so lange wie möglich halten wollen mit sogenannten Addictive Designs, also suchtfördernde Designs, die quasi durch endloses Scrollen, durch immer weitere Vorschläge und so weiter Menschen auf den Plattformen halten. Und wenn ich das nicht gut regulieren kann, dann ja, entstehen, glaube ich, Mechanismen und Wege, wie negative Auswirkungen entstehen können, einfach, dass ich zu viel vom Falschen sozusagen sehe.
Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Nutzung selbst, sondern es geht um diese Addictive Designs, es geht um bestimmte Algorithmen, die aber dann in jeder Plattform ja auch unterschiedlich sind.
Erstens das, genau, das muss man auch sagen. Und es geht natürlich um die Inhalte. Am Ende ist die Nutzung selber überhaupt keine Problemvariable, sondern die Frage ist, was sehe ich dort und was macht das mit mir? Und das müsste man erforschen, um zu sagen, ja, wenn du, ich bleibe jetzt mal bei dem plumpen Beispiel, irgendwelche Fitness-Influencer die ganze Zeit anguckst, die irgendwelche Waschbrettbäuche haben und du selber hast das nicht und siehst das quasi konstant und weil du dir das immer mehr anguckst, siehst du davon immer mehr, bekommst du quasi ein Problem mit deinem eigenen Körperbild. Das ist ja nicht unrealistisch, sich das vorzustellen. Aber das müsste ich mir quasi in Studien wirklich angucken, ob diese wiederholte Zuwendung zu den Inhalten das algorithmisch wirklich so befeuert, wie wir uns immer denken, dass es das befeuert und gleichzeitig dann zu negativen Auswirkungen sozusagen führt. Und warum gibt es das so wenig? Weil wir an diese Daten, was die Leute sehen, quasi ganz selten rankommen. Die Plattform ist ein großes Thema für uns, Forschungsdatenzugang zu Plattformen. Wir haben größtenteils diesen Zugang nicht. Das heißt, ich kann das auf dieser Ebene eigentlich nie belegen. Und dann gehen viele Studien auf die nächsthöhere Ebene und sagen, Stunden der Nutzung.
Was heißt, Sie haben diesen Zugang nicht? Also Sie können die Plattform als Forscher sich nicht so angucken, wie Sie das gerne möchten? Oder was genau fehlt Ihnen da an Daten, genau, an Zugang?
Also die digitalen Plattformen haben eine Geschichte von, ist der Forschung schwer zu machen im Vergleich zu Zeitungsstudien oder Radiostudien, wo man sich ja noch quasi selber öffentlich anhören konnte oder ansehen konnte, was wird veröffentlicht, haben wir das in diesen digitalen Räumen nicht mehr. Das liegt auch daran, dass jeder Nutzer natürlich eine eigene, ja, Nutzungsdiät sozusagen hat und dementsprechend ist das äußerst schwierig. Es gibt jetzt über den Digital Services Act in der EU Möglichkeiten, besser an diese Daten ranzukommen. Das läuft aber alles gerade erst an und ist das erste Mal, dass es da quasi gesetzliche Vorgaben für Plattformen sozusagen gibt. Aber generell ist es nicht so, dass die Plattformen gerne mit unabhängigen Forschenden zusammenarbeiten und denen jetzt zum Beispiel mal von einer Zufallsstichprobe von 1000 Nutzenden den Feed der letzten 10 Jahre zur Verfügung stellen. Was sie natürlich machen könnten, manches haben sie vielleicht auch gelöscht, aber theoretisch ist das natürlich möglich. Aber da sind unsere Grenzen und deswegen können wir bestimmte Dinge auch nicht so gut beantworten.
Das heißt aber jetzt, um so eine Zwischenbilanz zu ziehen, pauschale Annahmen sind schwierig. Wir müssten uns eigentlich die Plattform oder die jeweilige Plattform genau angucken, welche Empfehlungsalgorithmen wirken da, welche Designentscheidungen etc.
Genau.
Und den Zugang verbessern.
Genau. Und idealerweise auch wirklich sich anzugucken, was sind denn Designs und ab wann werden sie denn wirklich problematisch? Wenn wir jetzt mal Endless Scrolling uns angucken, ne? Das ist quasi das, was immer wieder gesagt wird, dass diese Endlosschleife, die man da verbringen kann, dass das eines der problematischen Aspekte ist. Und ich glaube, dem stimme ich auch zu. Es gab mal noch Zeiten, da hat Facebook irgendwann immer mal noch gesagt, so, du hast jetzt alles gesehen für jetzt, jetzt kannst du mal mit was anderem weitermachen. Das gibt es meistens nicht mehr. Die Frage ist bloß, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel eine Übergangsmöglichkeit von Plattformen haben für Jugendliche, die diese Designs nicht haben oder die andere Designs haben, als die Plattform sonst haben. Wo mache ich jetzt letztendlich die Grenze? Also nur zu sagen, Endless Scrolling ist zu viel, ist okay, aber ist der Unterschied dann bei 60 Sekunden oder bei 3 Minuten oder bei 15 Minuten? Ab wann wird es sozusagen problematisch? Und das sind die Dinge, die man erforschen muss, um dann wiederum der Regulierung zu sagen, Das haben wir rausgefunden. Ist ein politischer Job zu sagen, da setzen wir jetzt die Grenzen. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Aber das ist die Basis, auf der man sagen kann, bei einer Minute haben wir noch keine Probleme gesehen, bei dreien auch noch nicht, bei 15 war es problematisch. Also muss es irgendwo dazwischen liegen.
Aber seitens der Plattformregulierung eigentlich kein Problem. Man könnte das machen, man könnte das auch nach gewissen Altersgruppen ordnen. Das wäre alles möglich.
Also am Ende hat das viel mit politischem Willen zu tun, ob man das machen möchte. Und das sind natürlich auch Eingriffe in teilweise informationelle Prozesse. Das muss man also dann immer abwägen sozusagen. Aber wenn das Risiko als groß genug angesehen wird, die Europäische Kommission arbeitet mit dem Begriff systemisches Risiko. Da geht es also nicht darum, ein Risiko für die eine Person oder auch für, keine Ahnung, ein paar hundert, sondern hat das quasi ein Risiko für unsere gesamte Jugendgeneration, dass die mit Aufmerksamkeitsproblemen zu tun haben oder eben gestresst sind oder Körperbilder sich verändern und so weiter. Und wenn das dieses systemische Level erreicht hat, dann ist, glaube ich, auch der Punkt erreicht, wo man sagt, wir regulieren da rein. Und theoretisch hat natürlich jede Gesetzgebung die Möglichkeit, das von den Plattformen zu fordern. Das ist aber so noch nicht passiert.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Jakob Ohme. Er leitet die interdisziplinäre Forschungsgruppe Digital News Dynamics am Weizenbaum-Institut in Berlin. Unser Thema ist die Debatte um den Schutz im digitalen Raum. Ich bin Axel Dorloff. Herr Ohme, die Debatte um die Auswirkungen sozialer Medien und auch die Verbotsdebatte hat ja an Fahrt aufgenommen. Sie haben jetzt auch schon die Politik angesprochen. In mehreren Ländern wird über Altersgrenzen oder Social-Media-Verbote für Minderjährige diskutiert. Australien hat als weltweit erstes Land im Dezember 2025 ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Sie sagen aber in Ihrer Studie, ein solch generelles Verbot sei empirisch nur schwach begründbar. Warum?
Weil wir, wie gesagt, nicht die Datenlage haben zu sagen, das im Sinne von Social Media ist für alle schlecht. Und so und für alle in dieser Altersgruppe schlecht so. Und das ist ja das, was die australische Regierung dem letztendlich zugrunde gelegt hat. Ich habe Kollegen in Australien, die auch lange für einen ähnlichen Zugang gekämpft haben, wie was wir jetzt gerade beschreiben, die also auch der Meinung waren, das kann man so nicht machen. Und ich finde, es ist schon eine Beschneidung in der, um das schöne Wort mal zu verwenden, informationellen Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen, die sicherlich nur so weit geht, wie Eltern Dinge zulassen, aber nichtsdestotrotz Gruppen komplett auszuschließen und dann zu denken, dass wenn sie dann 17 werden, dass sie auf einmal das Reife-Level erreicht haben, obwohl sie vorher nie mit diesen Plattformen in Verbindung gekommen sind, halte ich jetzt auch für relativ realitätsfern. Das ist wie in den USA, darf man erst ab 21 trinken. Und wenn dann Leute in dem Alter nach Europa kommen und andere Alkoholtrinkalter haben, heißt das auch nicht, dass bloß weil sie dann 19 sind, das schon gut handeln können, sondern in Deutschland zumindest, gleicht sich der Umgang mit Alkohol über die Zeit an. Dann gibt es mal irgendein Glas Sekt zur Jugendweihe so als erstes und dann geht das irgendwie so ein bisschen weiter. Und ich glaube schon, wir müssen uns überlegen, dass diese harten Einschnitte, glaube ich, nicht wahnsinnig erfolgsversprechend sind. Ich kann nicht ausschließen, dass es funktionieren wird, aber in Australien sehen wir auf jeden Fall, da funktioniert es schon mal deswegen nicht, weil die Altersverifikation nicht eingehalten wird und es also genügend Wege gibt, auch darum zu gehen. Und ich glaube, Kinder und Jugendliche in einem jüngeren Alter oder wie ich heute nochmal nachgelesen habe, eigentlich sind es bis 14 Kinder in der offiziellen und danach sind es Jugendliche, haben, glaube ich, ein anderes Potenzial, Dinge zu umgehen, als wenn ich 16 bin. Das muss man auch sagen. Das heißt, wenn man sagt, bis 13 kein Social Media, da hat man, glaube ich, noch einen größeren Deckel drauf, als wenn man das in dem Alter sagt. Das heißt, das muss man auch alles mitbedenken.
Aber viele besorgte Eltern würden Ihnen ja vermutlich jetzt entgegnen, dann lieber zu viel Schutz als zu wenig. Was sagen Sie denen?
Ist nicht meine Aufgabe, das quasi einzuschätzen. Ich würde dann sagen, ja, vielleicht. Aber meine Aufgabe ist ja quasi, die wissenschaftliche Evidenz oder die Basis sozusagen zu bewerten. Und nach der kann man jetzt nicht sagen, dass zu viel Schutz notwendig ist, weil wir eben so wenig wirklich negative Effekte sehen. Und dass das ein Familienleben durcheinander bringt, wenn die Kinder quasi nur noch am Telefon hängen und nicht mehr von den Social Media wegzubekommen sind, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das ist vielleicht noch nicht der Moment zu sagen, ich verbiete jetzt Zugang zu, keine Ahnung, einem Großteil unserer digitalen Welt, in der sich ja sonst auch alle bewegen. Im Übrigen sollten sich da, finde ich, auch immer die Erwachsenen ein bisschen an die eigene Nase Nase fassen. Wenn wir uns angucken, wie viel wir auf digitalen Plattformen unterwegs sind, dann müssen wir uns überlegen, was es bedeuten würde, wenn wir das nicht mehr hätten. Und ob wir das dann anderen Gruppen komplett entziehen wollen, ist eine offene Frage.
Und es gibt ja auch noch andere Handlungsoptionen als pauschale Verbote. Sie haben das schon angedeutet. In Ihrer Studie sagen Sie auch, eine evidenzbasierte Regulierung erfordert differenzierte statt pauschaler Maßnahmen. Aber lassen Sie uns da nochmal einhaken. Was heißt das? Was wären demnach differenzierte Maßnahmen?
Ich glaube, eine differenzierte Maßnahme wäre, wenn man eben keine pauschalen Verbote macht, sondern wenn man zum Beispiel sagt, wir fordern, dass es eine Art Social-Media-Konto für Jugendliche gibt, also sagen wir mal 14 aufwärts sozusagen, wo bestimmte Dinge, von denen wir stärker wissen, dass sie problematisch sein können, wie diese suchtfördernden Designs und dieses endlose Scrolling und auch bestimmte Inhaltstypen, einfach eingeschränkt beziehungsweise komplett ausgeblendet werden. Das würde bedeuten, ich habe kein Verbot, sondern ich habe ein jugendsichereres Angebot geschaffen, was ich für eine differenzierte Maßnahme halte. Ich halte es auch für differenziert, Eltern, die überhaupt in der Verantwortung für ihre Kinder stehen, was Informationsnutzung angeht, die Möglichkeit zu geben, das für ihre Kinder selber einzuschätzen. Es gibt 12-Jährige, die sind unendlich weit, und es gibt 16-Jährige, die haben immer noch wenig Selbstkontrolle erlernt und kommen mit solchen Situationen überhaupt nicht klar. Das heißt, auch das halte ich für differenziert, und wir müssen uns angucken, was sind Personengruppen, die besonders, wir sagen immer vulnerabel, also verletzlich sind für bestimmte Dinge, und dann vielleicht dort nachschärfen, entweder im Sinne von, dass bestimmte Inhalte dort nicht ausgespielt werden, beziehungsweise denen Konten zur Verfügung stellen, die sie vielleicht langsam an die volle Welt des Netzes oder der Plattform heranführen, als das für andere schon möglich ist.
In der Debatte geht es ja auch immer um die Verantwortung der Plattformen selbst, weil sie halt sehr viel steuern können. Welche Verantwortung tragen denn TikTok, Instagram, YouTube oder Snapchat für den Jugendschutz?
Eine große, würde ich sagen. Das ist natürlich auch eine lange Debatte im Sinne von, die Plattform selber bereiten den Raum sozusagen und stellen die Regeln auf. Aber die Inhalte kommen nicht von den Plattformen. Deswegen sagen die Plattformen immer, ja, für die Inhalte können wir nichts. Wir sind ja nur der, um das Wort zu bemühen, Intermediär, der Vermittler. Wir sind eigentlich gar nicht schuld sozusagen. Und das ist natürlich, also aus meiner Sicht, nicht wahr. Gerade weil algorithmische Verstärkung und diese Designentscheidung kommen ja von den Plattformen. Das heißt, die haben eine Aufgabe, die haben auch mit dem Digital Services Act eine klare Aufgabe, systemische Risiken so weit wie möglich zu minimieren, wenn sie durch die Nutzung ihrer Services sozusagen entstehen. Also insofern ist das, glaube ich, relativ klar. Und man sieht jetzt natürlich auch, die Debatte hat, glaube ich, eines ausgelöst, dass dort auf einmal mehr Bewegung reinkommt und dass Plattformen jetzt anfangen, sogenannte Teen-Konten einzurichten. Das hätte natürlich auch schon vor 10 Jahren mal passieren können, ist es aber nicht. Wo man jetzt wiederum versucht, dem Jugendschutz Rechnung zu tragen und vor allen Dingen irgendwelchen gesetzlichen Einschränkungen, die die Plattform natürlich härter treffen würden, weil wir dürfen nicht vergessen, deren Geschäftsmodell ist es, mit Nutzungszeit Werbeeinnahmen zu generieren und gleichzeitig die Daten der Leute weiterzuverkaufen, und jede Sekunde längere Nutzung bringt am Ende mehr Geld.
Das heißt, anders gesagt, mit Mechanismen Geld zu verdienen, die eigentlich die Risiken noch verstärken.
Genau. Das ist das Problem und auch die Balance, zwischen der die stehen. Ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt genau wüsste, wenn ich die Plattform wäre, wo ich da die Grenze setzen würde. Das ist sicherlich nicht so leicht. Und ja, die wollen Geld verdienen und das ist letztendlich ihr gutes Recht. Diese Art von neuen Formen der Nutzung, die jetzt, wie gesagt, Instagram hat gerade mit diesen Teen-Konten angefangen, und ich glaube, wir sehen da jetzt in Zukunft einiges in die richtige Richtung, ist quasi nur dem zuvorzukommen, dass man nicht reguliert wird. Insofern hat die Debatte vielleicht auch schon was bewirkt. Das Einzige, was wir noch nicht sagen können, ob diese Teen-Konten wirklich eine gute Idee sind und ob sie wirklich Risiken einschränken, weil auch da natürlich wieder die Frage ist, wir haben noch nicht über Altersverifizierung gesprochen, wie mache ich oder stelle ich denn sicher, dass die Leute in einem bestimmten Alter dann auch diese Konten nutzen, und wer schaut eigentlich, wer wie alt ist online, was ja ein generelles Problem ist, weil wir oft keine Altersverifizierung haben. Die EU hat da jetzt gerade mit der EU-ID Wallet vorgelegt und Ideen entwickelt, wie man das irgendwie machen kann. Aber auch da kann ich dann aus Forschersicht nur sagen, nette Idee, klingt jetzt für mich erstmal ganz plausibel, aber ich muss ja noch erforschen können, ob das irgendwie was bringt. Sonst kann ich erstmal nur sagen, ja, die Idee ist gut, aber ob es was bringt, wissen wir erst später.
Das heißt, das müsste wirklich funktionieren. Und ich glaube, was Sie vorhin gesagt haben, das tut es in Australien nicht mit der Altersverifikation. So viel weiß man schon.
Dort funktioniert es, glaube ich, sehr schlecht. Das kann man sagen, wir waren alle mal in dem Alter, man auf einmal auch sehr erfinderisch wird, wenn man Dinge gerne hätte, die einem die Eltern oder in dem Fall der Staat irgendwie verbietet. Das ist das Gleiche wie mit Alkohol kaufen. Das haben früher auch Leute versucht, dann die Älteren im Supermarkt anzusprechen, ob sie ihr eine Flasche Weinschorle oder sowas mit rausbringen. Und insofern muss man dann, wenn man es macht, ein ziemlich hartes Regime fahren. Und viel schlimmer ist aber, dass die Frage ist, wer bekommt denn dann die Daten? Stellen wir uns jetzt mal vor, dass die Plattform die Altersverifikation übernehmen, was eigentlich schon oft ihre Aufgabe wäre, weil sie das in ihren eigenen Nutzungsbedingungen stehen haben, dass es ein Mindestalter für Nutzung gibt. Wenn das jetzt bedeutet, dass dort Ausweise hochgeladen werden müssen oder umgekehrt, wie es im australischen Fall ist, quasi weil Kinder und Jugendliche oft noch keine Ausweise haben, dass sich jetzt alle mit ihren, ich glaube in Australien sind es die Führerscheine, ausweisen müssen, dann sammelt so eine Plattform auf einmal nochmal unendlich viel mehr Daten über die Person, die sie vorher so überhaupt nicht hatte. Und ob wir das dann wollen, im Wissen davon, wie Daten gesammelt werden und dann auch wieder weiter zu Geld gemacht werden, muss man sich gut überlegen. Also wenn es jetzt bedeutet, plastisch gesagt, alle Facebook-Nutzer müssen ihre Ausweise in Deutschland bei Facebook hochladen, damit es eine Möglichkeit gibt, dass Kinder unter 16 Jahre oder Jugendliche unter 16 Jahre das nicht mehr nutzen, das ist auch eine Abwägungssache.
Wir kommen ja in dieser ganzen Debatte irgendwann immer zu der Frage der Medienkompetenz und auch zu der Frage, wie wir eigentlich Kinder und Jugendliche besser auf das digitale Leben vorbereiten können. Wen sehen Sie da in der Verantwortung? Ist es primär die Schule? Ist es die Familie? Das direkte Lebensumfeld? Ist es beides? Wo ist der größte Nachholbedarf?
Ja, gute Frage. Das ist für uns immer so ein bisschen, deswegen, ich habe auch gerade schon wieder geschmunzelt, weil das tatsächlich immer so ist. Jede Diskussion und jede Präsentation endet immer mit, ja, aber wir brauchen mehr Medienkompetenz. Und dann sagen sich natürlich alle, ja, wo soll die letztendlich herkommen? Ich glaube schon, dass, und da sehe ich, sagen wir mal, Social Media ist das eine, aber was jetzt mit KI auf uns zukommt, ist nochmal eine ganz andere Schiene. Sehe ich schon so, dass Institutionen, Bildungsinstitutionen dort idealerweise mehr vorlegen. Und ich verstehe aber auch jeden Lehrer, der jetzt sagt, und Lehrerinnen, die sagen, ja, aber wir haben schon so viel zu tun. Das heißt, das ist auch, kann ich verstehen, ist jetzt nicht meine Aufgabe, das auseinander zu klamüsern. Aber ich glaube schon, insgesamt müssen wir uns darauf einstellen, wenn wir wollen, dass Information insgesamt in Zukunft noch eine Rolle spielen und Leute zwischen wahr und falsch unterscheiden können. Und wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, was passiert, wenn das nicht mehr der Fall ist. Dann müssen wir vielleicht auch sagen, für alle, die Mathe nicht mögen, die binomischen Formeln sind auch wichtig, aber vielleicht reichen da auch 2 Stunden und wir finden Möglichkeiten, das besser in die Curricula zu integrieren. Das Zweite sind die Eltern, die auch rechtlich, wie gesagt, die Aufgabe haben, ihre Kinder aufs Leben vorzubereiten. Das ist ganz interessant. Wir schreiben das auch in dem Papier, wenn man sich mal anguckt. Am Ende liegt die Verantwortung bei den Eltern.
Von denen alle, aber selbst viele ohne diese ganzen digitalen Instrumente aufgewachsen
große,
sind, geschweige denn
große,
soziale Medien etc.
Das ist das große Problem. Ich glaube, da ist immer die Frage, wer hat Hohl- und Bringschuld? Man kann jetzt nicht verlangen, dass jemand, der damit nicht aufgewachsen ist, sofort weiß, wie es geht. Es ist aber auch nicht so, dass es im Internet nicht gute Angebote gäbe, die erstmal in Broschürenform und so weiter durch diese Fragestellung helfen. Also es gibt natürlich Hinweise, aber man muss sie sich dann eben auch anlesen, wenn man selber das Gefühl hat, man ist jetzt damit überfordert. Ich würde auch immer sagen, es hilft, glaube ich, wenn man sich selber nicht ganz rausnimmt aus diesen digitalen Räumen als Eltern, sondern sagt, okay, meine Kinder dort sind, sollte ich da vielleicht auch irgendwie ein bisschen wissen, was passiert und idealerweise auch nicht mit harten Verboten, sondern man geht zusammen durch, was hast du da gesehen, wie geht's dir damit, ist das ein Problem, was denkst du denn, was eigene Regeln sind, und ich erlebe das im Freundes- und Bekanntenkreis auch so, dass die Regeln sind natürlich immer hart diskutiert, aber werden gleichzeitig auch irgendwie eingehalten, weil die Möglichkeit sperren, Zeitsperren etc. zu haben. Das haben die Eltern natürlich sowieso, wenn sie jetzt den Kindern Geräte zur Verfügung stellen.
Im Auftrag der Bundesregierung haben Fachleute ja kürzlich Empfehlungen für Jugendschutz im Netz erarbeitet. Die Empfehlungen kamen Ende Juni und die Autorinnen schieben die Entscheidung für oder gegen ein Verbot eigentlich wieder an die Politik zurück. Wie ordnen Sie als Wissenschaftler, der sich ja genau damit beschäftigt, diese Empfehlungen ein?
Also insgesamt konnte ich den allen gut folgen. Da steht jetzt auch nichts drin, was, glaube ich, in unserem Papier anders gesehen wird. Und wenn man sich das so anguckt, ist es insgesamt so, auch wenn man sich anguckt, was die Parteien dazu veröffentlicht haben. Ich glaube, mittlerweile haben alle Fraktionen irgendwelche Beschlüsse gefasst in die Richtung. Geht es, glaube ich, schon in die Richtung generelle Verbote, wenn dann nur in einem jungen Alter und eigentlich das, was die Plattform selbst sich auferlegen, bloß das dann eben auch durchsetzen.
Mit da ist auf 13 dann die magische Grenze.
12 oder 13, genau. Mhm. Und oder um zu sagen, unter 14 ist, glaube ich, was man ganz gut sagen kann. Und insofern fand ich die Beschlüsse, die sind teilweise auch sehr, sehr kleinteilig, aber gehen letztendlich in die gleiche Richtung. Wir müssen uns die Inhalte angucken, wir müssen uns die Designs angucken. Und dass die Entscheidung an die Politik zurückgegeben wird, das ist richtig. Würde ich auch nur so machen, weil das sind wissenschaftliche Beiräte, das sind Kollegen von uns drin. Und insofern ist es nicht die Aufgabe, die letztendliche Risikobewertung sozusagen abzuschätzen, weil das ist, wie gesagt, Aufgabe der Politik, wenn Gesetze gemacht werden. Aber man kann zumindest sagen, da stehen wir. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, ist das genug, um weitreichende Einschränkungen vorzunehmen. Mein Gefühl ist, dass der politische Appetit auf der Ebene nicht so hoch ist, dass man quasi über diese unter 14 Jahresregelung rausgehen will. Wo ich sehr gespannt bin, ist, was letztendlich mit den 14- bis 18-Jährigen passiert. Ob man sich dann da wieder zurückzieht und sagt, ah, da gibt es ja jetzt diese neuen Arten von Konten, die man sich machen kann und das reicht uns. Oder ob man dort quasi die Plattform nochmal stärker in die Pflicht nimmt und sagt, das ist das Modell oder das sind die Minimalanforderungen, die wir an diese Art von Konten stellen. Setzt das um und wenn ihr das nicht umsetzt, wird es verpflichtend, beziehungsweise man kann es auch gleich verpflichtend machen. Da bin ich eher gespannt, was in dem Altersspektrum passiert.
Die Frage stellt sich ja schon, ob Politik überhaupt handeln sollte, wenn denn die wissenschaftliche Evidenz noch unvollständig ist. Oder wie sollte Politik die Grenzen des aktuellen Forschungsstandes berücksichtigen, die Sie ja auch aufzeigen?
Ja, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen in vielerlei Hinsicht. Ich meine, das ist jetzt hier ein Gebiet, was man ja auch noch relativ gut erforschen kann. Es gibt viele andere Bereiche, wo Politik Entscheidungen treffen muss, wo noch weniger klar ist, was letztendlich die Auswirkungen sind. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir sagen, die Studienlage ist so. Das heißt aber auch, dass es viele Studien, die wir bräuchten, so nicht gibt. Und wenn wir die hätten, würden wir vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Und die Politik muss jetzt damit leben, dass, wie gesagt, aus Gründen des Datenzugangs und auch, weil das jetzt natürlich ein Thema ist, was hochgekocht ist. Es ist nicht so, dass dort nicht in den letzten 10 Jahren in allen Ländern Studien dazu gemacht wurden, aber nun auch nicht 300 pro Land, sodass man jetzt damit leben muss, was man sozusagen hat. Und die Politik muss jetzt sagen, liegt es daran, dass wir die Studien nicht haben und sehen wir das Risiko als hoch genug, um jetzt erstmal ein Stoppschild zu setzen? Oder denken wir, dass selbst wenn es diese Studien in besserer Vorlage und mit besseren Daten geben, wir nicht zu einem Ergebnis kommen würden, was rechtfertigt, jetzt hier diese Einschnitte zu machen? Das ist leider die schwierige Aufgabe. Und ich habe aber das Gefühl, wenn man sich alles durchliest, was dazu jetzt wissenschaftlich veröffentlicht wurde, dass es dann doch sehr schwer ist, diese stärkeren Eingriffe wirklich zu rechtfertigen. Und wie gesagt, der politische Appetit wird auch gering sein. Auf der einen Seite werden Eltern sagen, Juche oder Lehrer, Juche, endlich macht jemand was, wenn es jetzt Verbote ab 16 zum Beispiel gäbe. Aber gleichzeitig gäbe es wahrscheinlich auch viele, die sagen, das ist vollkommen evidenzfrei und dementsprechend auch nicht sonderlich gerechtfertigt.
Herr Ohme, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Jakob Ohme. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Leiter der interdisziplinären Forschungsgruppe Digital News Dynamics am Weizenbaum-Institut in Berlin. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Sounds App. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.